So, erstmal Mikrofon an, nicht wahr? Könnt ihr mich hören? So, gut, prima. Dann lass uns das mal noch mit einem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, großer Gott, vielen Dank, dass wir zusammenkommen. Vielen Dank für die technischen Möglichkeiten, in diesen Zeiten doch zusammenzukommen und uns daran zu freuen, dich zu loben, zu preisen. Wir durften hier ein neues Lied lernen. Ja, ich danke, dass wir uns auch gegenseitig ermutigen können und ja, gemeinsam in dein Wort nachschlagen und eine Botschaft von dir hören. Ich bete, seist du mit mir hier in diese Predigt, dass es dein Wort ist, das verkündet wird. Und ja, ich bete, dass unsere allen Herzen offen sind. Ja, und das bete ich im Namen Jesu. Amen. So, guten Morgen zusammen. Also, Thema der Predigt heute ist vorbereitet. Nur ein Wort, vorbereitet. Es gab so, zur Zeit lese ich die Gleichnisse zum Reich Gottes, eins nach dem anderen. Es hat sich dann so ergeben, dass der Film einmal erwähnt hat, es gibt, ich meine, er hat 30 verschiedene Gleichnisse gemeint zum Reich Gottes und die sind alle gleichzeitig wahr. Und mich hat es einfach mal interessiert. Ich dachte mir, gibt es wirklich 30? Ich habe die noch nicht alle durch, ich kann es nicht sagen, aber es gibt viele. Und ich habe angefangen, die verschiedenen Aspekte mal vom Reich Gottes zu betrachten, um ein besseres Bild zu haben. Ja, wie wird das Reich Gottes denn beschrieben? Und neulich ich bin immer noch im Matthäus-Evangelium, aber bin ich bei Matthäus 25 angekommen und da steht das Gleichnis der Jungfrauen. Die Jungfrauen, die auf eine Hochzeit eingeladen sind. Und ich bin ziemlich lange bei diesem Gleichnis verblieben, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Und das hat mich dann interessiert, zu sagen, ja, also, ja, was ist eigentlich die Botschaft? Wie ist dieses Gleichnis zu verstehen? Und das habe ich dann heute zum Thema meiner Predigt gemacht, was aus diesem Ausstudieren rausgekommen ist. Deswegen schlage ich vor, dass wir zunächst mal das Gleichnis lesen. Also Matthäus 25, Abvers 1. So, ihr könnt gerne aufschlagen. Ich lese erstmal aus der Luther-Übersetzung. Ich habe hier die Luther 2017 genommen. So, Matthäus 25, Vers 1. Ja. So. Ich warte noch bis. Ich sehe gerade noch ein paar rumblättern, dann warte ich noch so lange. Genau. So, Matthäus 25, Vers 1. Es ist Teil von den sogenannten Endzeitreden. Also Jesus redet vom am Ende der Zeiten. Also, und hier sind Blicke auf das Himmelreich, wie das dann sein wird. So, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. So beim Lesen kamen wir gleich viele Fragen. Die erste Frage war, ja, was sind denn diese Lampen und wofür werden sie auf der Hochzeit gebraucht? Dann weitere Frage, warum kommt denn der Bräutigam so spät? Also in einer Hochzeit heutzutage kennt man das nicht. Der Bräutigam kommt erst um Mitternacht. Also wieso? Was soll das? Dann das Öl. Also das Gleichnis, das ist ein Gleichnis. Es hat also eine geistliche Entsprechung. Ja, also Jesus nimmt immer Beispiele aus dem damaligen Leben, also das den Leuten bekannt ist, und macht aber halt eben dann eine Parallele zu der geistlichen Welt. Und dann war ich da, ja, das Öl, wofür steht das denn im geistlichen Sinne? Was ist hier die Botschaft? Also worauf sollen wir aufpassen? Und dann am Ende sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Und ich dachte mir, ja, das sagt er zu den törichten Jungfrauen. Und also dann dachte ich mir, was hat Klugheit und Torheit mit dem Kennen Jesu zu tun? Also, wie hängt das dann da alles zusammen? Natürlich, also ich habe da angefangen ein bisschen, also heutzutage ist es am einfachsten im Internet zu recherchieren. Man muss zwar ein bisschen aussuchen, dass man seriöse Seiten findet, aber es geht dann schließlich schneller, als sich die Kommentare aus der Bibliothek zu holen. Und natürlich das Erste, was man findet, ist, die Botschaft kann selbstverständlich sehr stark auf ihren Kern zurückgeführt werden. Und der Kern der Botschaft ist klar, man muss vorbereitet sein. Es geht darum, vorbereitet zu sein. Ja, also die törichten Jungfrauen waren nicht gut vorbereitet, die anderen schon. Und das, also man muss gut vorbereitet sein, um in das Himmelreich zu kommen. Aber das ist natürlich, wenn man das so liest, das war mir ein bisschen oberflächlich und ich dachte mir, naja, aber vorbereitet sein, aber um welche Vorbereitung geht es denn hier? Also wie ist man denn vorbereitet? Und weil mich diese Geschichte mit den Lampen interessiert hat und warum der Bräutigam so spät kommt, habe ich angefangen zu schauen, was man dann findet über den Hochzeitsbrauch in Israel zu Zeiten Jesu. Man muss dann halt eben sagen, das sind die Hochzeitbräuche im Alten Testament, weil zu der Zeit, wo Jesus spricht zu den Juden, da ist der neue Bund noch nicht in Kraft gekommen und die Juden leben noch im Alten Testament, zu der Zeit, wo Jesus predigt. Ja? Also man muss sich das angucken. Im Internet findet man mittlerweile viele gute Ressourcen, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel bei der Deutschen Bibelgesellschaft ein Bibilex gefunden und da werden Begriffe wirklich erklärt. Ja. Das ist wirklich ein Lexikon und man kann dann Wörter suchen und so. Und wenn man zum Beispiel das Wort Hochzeit eingibt, dann wird man zum Thema Ehe weitergeleitet und unter Ehe im Alten Testament findet man einiges. Dann habe ich dann auch noch unter israeologie.de was gefunden, eher über die Bräuche. Also unter Bibilex, da ist eher die Erklärung, was man unter Ehe verstanden hat im Alten Testament. Und unter Israeologie fand man einiges zu den Bräuchen. Wirklich, wie wurde eine Hochzeit gefeiert? Und ich gebe dann hier nur ein paar Auszüge weiter, weil das geht über Seiten. Ich würde hier 30 Minuten da mindestens dann referieren. Das ist nicht der Sinn der Predigt. Aber ich werde, wenn ich Erklärungen hier, ein paar Erklärungen gebe, auch auf anderen Stellen im Neuen Testament hinweisen, weil mir ist wirklich beim Lesen von diesen Erklärungen aufgefallen, wie oft sich Jesus auf diesen Hochzeitsbrauch bezieht, der uns überhaupt nicht mehr bekannt ist. Ja. So, also das fängt damit an, die Ehe in Israel konnte bereits eben von Kindesalter an von den Vätern von Braut und Bräutigam arrangiert worden sein. Das gab es vor allem in reichen Familien, ja. Aber das war nicht der einzige Modus. Also die Ehe konnte auch aus Liebe geschlossen werden und dann hat auch der Bräutigam halt eben um die Braut geworben und so wie wir das Ehe heute kennen, sagen wir mal. Also der wichtige Punkt, das ist wichtig zu verstehen, ist, die Eheschließung selbst geschah in zwei Schritten. Also In einem ersten Schritt, was auf Deutsch mit Verlobung übersetzt wird, ja, wird aber im alten Israel die Ehe aber schon geschlossen. Das ist schon der Ehebund, ja, aber die Ehe wird noch nicht vollzogen. Also bei der Verlobung wird der Ehevertrag verlesen, wenn es überhaupt einen Ehevertrag gibt. Das gibt es nur bei reicheren und gebildeten Familien, sonst gibt es da gar keins. Ja. Aber in dem Ehevertrag ist unter anderem enthalten, welche Pflichten der Mann gegenüber der Frau hat. Ja. Und dann kommt ein sehr interessantes, also eine sehr interessante Tatsache für mich, hatte ich noch nie gesehen, was die Entsprechung ist, aber wenn die Verlobung stattgefunden hat, trinken die Brautleute Wein aus einem Kelch. Nicht jeder sein Kelch, sondern die teilen sich ein Kelch und trinken Wein. Ja? Und der eine Kelch symbolisiert den gemeinsamen Ehebund, den beide eingegangen sind, weil die Verlobung, da wird der Ehebund schon geschlossen. Ja? Und mir ist da halt eben dabei die Parallele zum Abendmahl aufgefallen, ja, wo Jesus auch einen Kelch reicht, aus dem alle trinken sollen. So anders als bei der Verlobung heutzutage sind die Verlobten also damals rechtlich gesehen schon Mann und Frau. Das heißt, wenn einer von beiden dann mit einem anderen Partner schläft, dann begeht er schon Ehebruch, ja, er oder sie. So, allerdings, im Unterschied zum richtig vollzogenen Ehe kann die Verlobung noch aufgelöst werden, entweder von den Eheleuten oder von den Vätern, ja, also eben ohne dass es als Scheidung angesehen wird. Ja. Also, und da habe ich vielleicht ein bisschen besser verstanden, wenn man die Geschichte von Josef und Maria liest, dann weiß man, dass Josef überlegt, die Verlobung heimlich aufzulösen. Also nicht öffentlich, sondern da irgendwie mit den Vätern, mit dem Vater von seiner Braut, also so, das zu arrangieren, dass man das einfach auflösen. Das ist keine Scheidung, dann gibt es nicht die Schande von der Scheidung und so weiter und so fort. Ja. So. Dann, das ist der erste Schritt, das ist diese Verlobung. Also das Lexikon spricht hier von Inkoativ-Ehe. So, dann habt ihr halt eben das Wort einmal gehört. So, zwischen Verlobung und Hochzeitsfeier an sich können mehrere Monate vergehen. Warum wird denn die Ehe nicht sofort vollzogen? Also, das ist aber im Grunde genommen damals wie heute, also die Vorbereitungen für die Hochzeitsfeier und wirklich für den Vollzug der Hochzeit, die laufen erst ab der Verlobung. So, nur der Bräutigam hat in der damaligen Zeit normalerweise auch noch bei seinen Eltern gelebt. Ja? Ab der Verlobung muss er einen Hausstand gründen. Er muss ein Haus besorgen, bauen, was auch immer, damit er seine Frau zu sich holen kann. Ja? So, und das braucht Zeit. Ja? So. Interessant ist, um das Haus fertigzustellen, braucht es Zeit. Und hier sehe ich wieder eine Parallele zu der Stelle, wo Jesus sagt, er geht zu seinem Vater und bereitet uns Wohnungen im Himmel vor. Ja. So. Der Bräutigam muss natürlich auch sicherstellen, dass er irgendwie in der Lage ist, also den Unterhalt der Familie zu sichern. Also wenn er noch nicht selbst gearbeitet hat, also er muss irgendwie gucken, dass er selbstständig wird. Ja. So. Dann ganz interessanter Detail, die Hochzeitsfeier aber, die wird gar nicht vom Bräutigam organisiert, weil er muss dann halt eben das Haus fertigstellen und sich um seinen Hausstand kümmern. Die wird vom Vater vom Bräutigam organisiert, die Hochzeitsfeier. Ja? Und auch er braucht Zeit, um alles vorzubereiten. Wann die Hochzeit im alten Israel stattfindet, entscheidet der Vater des Bräutigams und nicht der Bräutigam selbst. Nur der Vater weiß, natürlich, er guckt auf seinen Sohn, ob der Sohn so weit ist, dass er die Frau zu sich holen kann, aber nur der Vater weiß, wann alles bereit ist. Und da versteht man besser den Hinweis Jesu, dass also zum jüngsten Tag keiner weiß Tag und Stunde, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Ja? Weil es geht um die Vorbereitung der Hochzeit von Jesus mit seiner Braut, mit der Gemeinde. So, dann kommt die Hochzeitsfeier an sich. Wenn alles bereit ist, werden die Gäste zur Hochzeitsfeier geladen. So, dazu gibt es mehrere Gleichnisse in der Schrift, wo der König mal sagt, also die Hochzeit, also ich habe alles fertig, kommt. Ja. So. Normalerweise holt der Bräutigam seine Braut um die Mitternachtsstunde zu sich. Dann, zu dem Punkt, Zeitpunkt, erklingen sogenannte Schofarhörner und eine Schar von Menschen mit Fackeln ist auf der Straße unterwegs zum Haus der Braut. Die Fackeln sind eigentlich Stecklampen, also das sind Öllampen, die dann mit einem Loch versehen sind, damit man die auf einen Stab aufstecken kann. Dann sind das Fackeln, aber Ölfackeln, ja. So. Und sie enthalten, weil sie auf so einen Stab getragen werden, nicht wahnsinnig viel Öl, dass sie nicht zu schwer werden. Die sind auch nicht so riesig. Ja? Also, wann genau der Bräutigam die Braut holt, soll eine Überraschung sein. Deswegen, also um die Mitternachtsstunde ist nicht unüblich, aber die genaue Stunde weiß keiner. Und ab Erklingen der Schofarhörner hat die Braut also nur wenig Zeit, sich vorzubereiten. Das soll eine Überraschung sein. Ja. So, bei der Hochzeitsfeier dann, wenn alle zur Hochzeit gekommen sind, verliest der Rabbiner sieben Hochzeitssegenssprüche und das Ehepaar trinkt wieder einen Schluck Wein aus einem Kelch. Und da hat man den Hinweis auf das Hochzeitsmahl im Himmel, wo Jesus sagt, er wird Wein erst wieder im Reich seines Vaters trinken. So. Das war für mich recht interessante Punkte zum Verstehen. Aha, also diese Lampen, das war üblich. Da kamen etliche Leute mit Fackeln, dass es feierlich aussieht, denke ich mir. Ja. Und der Bräutigam um Mitternacht, das war der übliche Hochzeitsbrauch damals. Das ist nichts Besonderes. Also das war einfach so. Ja. So, es bleibt aber natürlich jetzt das Deuten, das geistliche Deuten des Gleichnisses. Also hier habe ich ein bisschen mal die Fragen in den Rahmen gesteckt. Und damit wir uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen, möchte ich dann die Stelle noch einmal lesen. Also Matthäus 25, 1 bis 13. Ich lese aber diesmal aus der Neue Genfer Übersetzung vor. Ihr könnt einfach zuhören oder selber die NGÜ aufschlagen, wenn ihr die da habt. So. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Die Botschaft ist, also habe ich bereits erwähnt, im Kern klar. Es geht darum, auf das Kommen Jesu vorbereitet zu sein. Es geht darum, wachsam zu sein. Also Jesus sagt, seid wachsam. Wobei offenbar hier nicht gemeint ist, dass wir nicht schlafen sollen, weil die fünf klugen Jungfrauen, die schlafen auch ein, werden aber reingelassen. Schauen wir uns die Details ein bisschen genauer an. Erstmal fällt auf, zwischen den 10 Jungfrauen gibt es so gut wie keine Unterschiede. Alle Jungfrauen sind zur Hochzeit eingeladen. Das ursprüngliche griechische Wort ist übrigens Jungfrauen und nicht Brautjungfer. Also es wird nicht spezifiziert. Es sind einfach Jungfrauen in dem Sinne, also unverheirateten, reine Frauen. Ja? Alle Jungfrauen sind zur Hochzeit eingeladen, sowohl die Törichten als auch die Klugen. Alle bereiten sich vor, die bereiten sich vor, auch die Törichten, ja, die haben sich sicherlich so angezogen, dass sie zur Hochzeit gehen können. Ja. Die haben ihre Lampen mitgenommen. Die machen sich alle auf den Weg. Ja. Gut. Und alle schlafen ein. Und alle werden um Mitternacht geweckt. Bis dahin kann man sie also nicht unterscheiden. Oder doch? Ich meine schon. Es gibt einen Unterschied und der muss aufgefallen sein. Die Klugen haben nicht nur die Lampen, die Stecklampen, sondern die haben ein Gefäß mit Öl dabei. Und das nehmen sie mit in der anderen Hand oder irgendwie haben sie es dabei. So. Das kann man äußerlich sehen, dieses Gefäß. Und da frage ich mich schon, wieso haben die Törichten kein Öl dabei? So, die offensichtliche Antwort, denn sie sind nun mal töricht. Also, aber irgendwie, es war damals bekannt, also wenn ich dann halt dem nachgeschaut habe, es war damals bekannt, dass diese Stecklampen wenig Öl fassen. Und es war auch bekannt, dass man nicht genau weiß, wann der Bräutigam kommt. Also, dass das Warten sich in die Länge ziehen kann, war auch bekannt. Das war ein üblicher Hochzeitsbrauch. Also, es war keine Überraschung. Also gehörte es dazu, also das gehörte zum normalen, also wer bei Verstand ist, nimmt Öl mit. Ja? Weil das einfach dazu gehört. So. Außerdem dachte ich mir, die sind da alle 10 irgendwie unterwegs beieinander, offensichtlich, weil die Törichten fragen dann die Klugen, also die sind nicht irgendwie weit weg auseinander. Das muss den Törichten doch auf dem Weg dahin schon aufgefallen sein, dass die Klugen Ölgefäße dabei haben. Denke ich mir zumindest. Oder die haben nicht aufgepasst, kann auch sein. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass sogar dass die sogar darauf angesprochen wurden, dass die Klugen sie gefragt haben, nimmt ihr kein Öl mit? Das steht nicht im Gleichnis, aber man könnte sich das auch vorstellen. Die warten auf den Bräutigam und das zieht sich in die Länge. Die werden wohl irgendwie miteinander gesprochen haben. Also weiß man nicht, aber es unterstreicht auf jeden Fall, dass die Törichten wirklich töricht sind. Ja? Also nicht nur ein bisschen verstreut, zerstreut und dass sie nicht dran gedacht haben, sondern ich vermute, die wollten einfach, ja, die wollten es nicht hören oder konnten es nicht hören. So, jetzt kommt die weitere Frage. Was ist also das Öl, das wir zu Genüge dabei haben sollen? Also aus meiner Sicht, aus dem Gleichnis, es ist etwas, was wir uns besorgen können, weil die Törichten werden dann zurückgeschickt, dass sie sich was kaufen. Also es ist etwas, das kann man irgendwie besorgen. Ja? Das kann aber nicht geteilt werden, offensichtlich, wenn es darauf ankommt. Und es ist auch nicht so, dass die Klugen nicht helfen wollen, sondern das ist, dass sie nicht helfen können. Das würde nichts bringen. Die können nicht. So, dann habe ich verschiedene Auslegungen gelesen. Man muss natürlich bei den Auslegungen auch aufpassen, wie sehr man jedes Detail von dem Gleichnis für wichtig erachtet, weil ein Gleichnis ist immer nur ein Gleichnis. Das heißt, es verhält sich so, aber es muss nicht in jedem einzelnen Detail entsprechen. Ja, das gibt nur ein grobes Bild. Also, manche meinen, das Öl sei der Glaube. Ja. Also tatsächlich, der Glaube ist was Persönliches. Ich kann das nicht mit jemand anders teilen. Also jeder muss sein, also ich kann meinen Glauben zwar teilen, indem ich von meinem Glauben erzähle, aber der andere kriegt dadurch nicht mehr Glaube, wenn er sich nicht dazu entscheidet, auch zu glauben. Also das ist eine persönliche Entscheidung. Ja. Man kann den Glauben sehr wohl erwerben. Also man kann zum Glauben kommen. Ja. Und bei der Rückkehr unseres Herrn werden wir Glauben brauchen. Auf jeden Fall. Ja, das ist etwas, was wir brauchen werden. Und der Glaube kann ausgehen. Mein Glaube kann wieder abnehmen. Er kann zunehmen, aber er kann auch abnehmen. Dass ich sagen kann, ja, meine Lampe erlischt. Ja, so. Nun, ob es wirklich sichtbar ist, also der Glaube ist nicht unbedingt wirklich nach außen sichtbar, aber seine Auswirkungen, das kann man schon sagen. Also man könnte schon sagen, ja, man erkennt einen gläubigen Mensch an seinen Taten oder seinem Lebensstil. Also, ja, genau. Andere Auslegungen meinen, das Öl sei der Heilige Geist. Ja. Auch der Heilige Geist kann nicht mit jemand anders geteilt werden. Ja, also den kann man aber sehr wohl auch in dem Sinn erwerben, ist natürlich ein falsches Wort, aber wir wissen, in der Taufe empfängt man den Heiligen Geist. Also man kann etwas tun, um den Heiligen Geist zu bekommen. Den Heiligen Geist werden wir als Siegel bei der Rückkehr unseres Herrn brauchen. So. Die Frage, ob der Heilige Geist ausgeht, nee, also, aber wir wissen sehr wohl, dass wir den Heiligen Geist dämpfen können. Ja? Und zu der Sichtbarkeit des Heiligen Geistes kann man das Gleiche sagen wie beim Glauben. Ja? Man sieht die Auswirkungen. So, ich habe dann auch noch gelesen, dass andere meinen, das Öl sei die Ausdauer in der Nachfolge. Ja, also vielleicht im Sinne von diesem auch von dem Gleichnis, was wir neulich auch in der Predigt gehört haben mit den verschiedenen Böden. Und es gibt die, die die Botschaft halt mit Freude aufnehmen, aber dann, wenn die Widrigkeiten kommen, fallen sie, also sie, hören sie auf. Ja, das könnte natürlich sowas in die Richtung gehen. Die Ausdauer kann man auch, man muss auch jeder für sich haben, ja. Allerdings, da denke ich mir, die törichten Jungfrauen haben immerhin ausgeharrt bis zum Kommen vom Bräutigam. Warum soll ihnen da, wo der Bräutigam kommt, die Ausdauer fehlen? Also, das fand ich ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz so schlüssig. Wie auch immer. Also, entscheidend fand ich, wenn man dann weitergeht, noch in dem Gleichnis, zu sehen, also den Törichten fehlt etwas Entscheidendes, also definitiv, ja. Und was das ist, sagt der Bräutigam, als sie verspätet zurückkommen. Also im Gleichnis wird übrigens nicht gesagt, dass sie Öl gefunden haben. Ja? Woher denn um Mitternacht? Also ich weiß nicht, ob man um Mitternacht im alten Israel noch einen Händler findet, der da noch offen hat, sag ich mal. So. Es wird nicht gesagt. Also, aber der Grund, warum sie nicht hereingelassen werden, ist nicht, dass sie kein Öl haben oder keine Lampen haben. Es ist auch nicht, dass sie zu spät sind, sondern das, was Jesus sagt oder der Bräutigam sagt, ist: Ich kenne euch nicht. Also es geht also darum, von Jesus gekannt zu sein, dass er uns kennt und nicht nur, dass wir ihn kennen. Also die törichten Jungfrauen haben den Bräutigam gekannt, die wären so oder die Braut, aber die haben die Eheleute gekannt. Also, aber darum geht es nicht. Das geht darum, dass der Bräutigam sagen kann: Ich kenne dich. Also, welche Vorbereitung ist also gemeint, wenn man das sieht und nicht sich auf das Öl fixiert, sondern guckt, ja, was ist der endgültige Grund, warum die nicht reinkommen? Also, ich führe jetzt halt eben zwei Stellen an, die klar besagen, welche Vorbereitung es nicht ist. So, die erste Stelle lesen wir in Johannes, Kapitel 5, die Verse 39 und 40. Johannes 5, 39, also. Da spricht Jesus zu den Schriftgelehrten und uns zu den Pharisäern. Und der sagt da: Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Das war aus der Neu-Genfer Übersetzung übrigens. Und da fällt mir einfach auf, dass Jesus hier klar sagt, die Vorbereitung durch viel Bibellesen und so an sich, das Bibellesen an sich ist es nicht, sondern es geht auch wieder zu Jesus darum, zu Jesus zu gehen. Ja, das ist das, was das Leben bringt. Ja, er sagt nicht, man soll nicht in der Schrift lesen, aber Also man soll durch die Schrift zu Jesus kommen. Das ist der Punkt. Ja? Also die Schrift alleine reicht nicht. Und dann gibt es in Matthäus 7, das wäre die nächste Stelle, Matthäus 7, 21 und 23, eine Stelle, die sofort in den Sinne kommt, wenn man dann hier vorhin, also von dem Bräutigam die Worte hört, ich kenne euch nicht. Ja? Und dann fällt wirklich, also Matthäus 7, 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Also auch hier wieder ein GÜ, also Neu-Genfer. Aber merke, die Worte Jesu, ich habe euch nie gekannt. Das sind die gleichen wie in dem Gleichnis, was wir gerade gelesen haben. Ich kenne euch nicht. Und diese Menschen, die wir hier gerade in Matthäus 7, 21 so hier gelesen haben, die haben doch was im Namen Jesu getan. Also irgendwie meinen sie doch, also die würden das nicht tun, wenn sie Jesus nicht kennen würden. Also die meinen doch, die folgen Jesus. Ja. Wie geht es denn, dass ich Jesus kennen kann, aber er mich nicht? Nun, ich denke, am besten kann man sich das halt eben vorstellen mit den heutzutage mit den Popgroups oder Rockgroups oder was auch immer. Also ich kann ein begeisterter Musikfan sein. Ja? Ich kann Fan von einem Sänger oder einer Sängerin sein und wirklich heutzutage gerade mit Internet, aber früher gab es auch über Zeitschriften und so, alles über die Person wissen. Ja? Von natürlich Fotos sehen, ich kann halt eben die Vorlieben von meinem Idol da kennen, wie es eingerichtet ist in seiner Wohnung, was er oder sie im Urlaub macht, mit wem er verheiratet ist. Ich kann die Stimme natürlich durch den Gesang, durch Interviews und so weiter, die Outfits, die Familie kennen. Ja, ich kann im Grunde die Person schon richtig gut kennen. Und trotzdem ist es so, dass in den allermeisten Fällen dieser Sänger oder Sängerin mich überhaupt nicht kennt, nicht einmal weiß, dass ich existiere. Also ist es sehr wohl möglich, dass dieses Kennen nur in eine Richtung geht. Also, und dann habe ich mich auch gefragt, wie lerne ich denn jemand kennen? Ja. Natürlich, indem ich Zeit mit der Person verbringe, indem mich der andere dann von mir erzählt, also nicht von sich erzählt, er erzählt mir von sich, ja, also der andere erzählt von sich, vertraut sich mir an, bittet mich um Hilfe und ich kann helfen. Umgekehrt natürlich auch, ich zeige mich zu dem anderen und ich bitte um Hilfe und der andere hilft mir. Und dann wenn jemand kommt und mir hilft, dann kann er nachher nicht sagen, ich kenne dich nicht. Ja? Also so Sachen, indem wir gemeinsame Sachen unternehmen und so weiter. Also das geht wirklich um eine Kommunikation und um ein, ja, ich höre auch zu, was der andere mir sagt. Ja? Und achte, also wenn der andere mich um Hilfe bittet, dann biete ich meine Hilfe an. Ja? Dann kann der andere sagen, ja, ich kenne dich, du hast mir doch da und da geholfen. Ja? Du bist zu mir gekommen, wo ich was gebraucht habe, nur weil ich dich angerufen habe, bist vorbeigekommen. Sowas. Ja? So, und also ich denke mir, das geht mit Jesus auch, dass eben die Kommunikation in beide Richtungen geht. Also nicht nur, dass ich immer zu Jesus gehe und irgendwie mal was folge und tue, sondern das ist eine Kommunikation. Ich zeige mir, wie ich bin. Ich teile mich mit. Ich bekenne, was mich beschäftigt, wo ich Schwierigkeiten habe. Ich bitte um seine Hilfe und ich höre auch auf das, was er mir sagt und gehe dann den Weg, den er vorschlägt. So, also praktisch habe ich jetzt halt zwei Punkte. Ich habe das genannt, der Blick nach innen und der Blick nach außen. Also der Blick nach innen in die Gemeinde, für die, die dann schon getauft wurden. Also wir haben durch die Taufe den Heiligen Geist bekommen. Aber also in der Auslegung, wo das Öl der Heilige Geist ist, kann es vielleicht ja nicht mehr ausreichen oder so stark gedämpft worden sein. Wie auch immer. Aber die Frage an uns direkt hier ist: Bin ich vorbereitet? Und ich denke, das muss man sich immer wieder mal die Frage stellen, weil ich war vielleicht und jetzt bin ich nicht mehr so gut. Ja? Also, wie sieht denn mein Gebetsleben aus, zum Beispiel? Ja? Bespreche ich das, was mich beschäftigt, mit Jesus? Bespreche ich das mit Jesus? So wie ich es mit einem anderen Freund bespreche auch. Oder sind meine Gebete eher, also ich kenne es von mir, also viele meiner Gebete sind eher halt eben, sage mal, in dem religiösen Stil. Also ich merke einen Unterschied, ob ich dann mit deinem Vlad oder mit deinem Stefan oder mit Margret rede und wenn ich mit Jesus rede. Ich weiß nicht, das ist dann ein Gebetsmodus. Also ich sag nicht das so, als würde ich mit einem Freund reden. Das ist nicht das Gleiche. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde daran arbeiten. Ich werde wirklich versuchen, mit Jesus so zu reden, wie ich mit einem anderen Freund rede. Und sagen, du, weißt du was, was mich richtig beschäftigt, ist das und das und ich komme hier nicht weiter und was auch immer, wenn man miteinander redet halt. So, dass ich mich zeige, wie ich bin und nicht, wie ich sein soll. Ja? So, und höre ich zu, wenn Jesus zu mir spricht, helfe ich da, wo er mich um Mitarbeit bittet, ja? Oder mache ich das aus eigenem Gutdünken? Ich denke, die Leute in der Matthäus 7 Stelle, die haben vieles getan in Jesu Namen, aber haben sie es auf seine Bitte hingemacht oder nur gemacht, weil sie meinten, das sei angebracht und denen wird es so gefallen oder also irgendwie, sie haben es gemacht, ohne dass Jesus sie kennt. Also. So, das ist der Blick nach unten, nach innen. Und dann der Blick nach außen, der mir aufgefallen ist, ist, naja, es gibt da draußen viele Leute, mein Nachbar, mein Kollege, mein Freund, nicht aus der Gemeinde, mein Verwandter, meine Verwandte. Sind sie vorbereitet? Äußerlich kann alles gut aussehen, wie bei den törichten Jungfrauen. So. Und dann denke ich mir, im Grunde haben die törichten Jungfrauen alles mitgemacht. Und die haben vertraut, darauf vertraut, dass dabei sein reicht. Und das habe ich mich schon gefragt, wie oft habe ich dann schon gehört, ah, ich bin in einer Gemeinde, das reicht doch. Oder ich glaube an Jesus, das reicht. Oder ich bin katholisch, das reicht. Ja, eben nicht, lesen wir in diesem Gleichnis. Das reicht eben nicht. Dann die Frage, ja, du bist in der Gemeinde, aber bist du vorbereitet? So, und das hat mich einfach nur angestachelt. Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt in manchen Gesprächen, das eignet sich nicht überall, aber wo ich mir denke, na ja, wenn ich wieder bei so einem Gesprächspunkt komme, dann könnte ich da zumindest mit dem Gleichnis weiterkommen und sagen, ja, so, schau, aber bist du vorbereitet? Kannst du sagen, ja, Jesus kennt mich. Ja. So, und als ich darüber weiter nachdachte, was das Öl sein könnte, kam mir noch diese eine Stelle ein. Also es ist eine persönliche Betrachtung hier. Also in Johannes 13, Vers 34 und 35. Die lese ich noch zusammen mit euch. Johannes 13, Vers 34. Da spricht Jesus zu den Jüngern. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werdet alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das war auch noch die Neue Genfer. Und als mir diese Stelle einfiel, dachte ich mir, und ist das Öl, das wir brauchen, vielleicht Jesu Liebe? Also nicht die menschliche Liebe, sondern diese Liebe, die Jesus uns gibt und die uns erkennbar machen, dass wir seine Jünger sind. Ja? Weil das ist auch etwas, was sichtbar ist. Das ist etwas, diese Liebe, die ich nicht habe, die kann ich nur bei Jesus bekommen. Also ich bekomme die nur, wenn Jesus mich kennt und ich zu ihm gegangen bin und gefragt habe, also ich brauche diese Liebe von dir, ja. Und ich kann sie insofern nicht teilen, also es ist so wie der Glaube. Ich kann die Liebe teilen, nicht indem ich aus Liebe handle, aber der andere kann diese Liebe auch nur von Jesus bekommen, ja. Gut, wie auch immer, also was auch immer das Öl ist, also Tatsache ist, am Ende wird es darauf ankommen, dass Jesus sagt, ich kenne dich, ja. Lass uns vorbereitet sein und so auf Jesus zugehen, dass er am Ende sagen kann aus einem anderen Gleichnis, komm in die Freude deines Herrn. Amen.